Hare Krishna, herzlich willkommen miteinander. Wir werden heute eine kleine Vorlesung halten über das Thema, wie man mit seinem eigenen Karma umgeht im Leben. In der vedischen Philosophie wird gesagt, dass viele, viele Dinge in unserem Leben bereits feststehen. Eines davon ist das Maß an Glück und Leid, was wir in diesem Leben erfahren. Etwas anderes, was feststeht, ist, wie reich wir in diesem Leben werden, wohlhabend. Ein vierter Faktor feststeht im Leben, ist die Ehefrau oder der Ehemann, den man bekommt. Dann lässt sie nicht mit handeln. Und vierter Faktor, der letztendlich feststeht, ist der Zeitpunkt unseres Todes. Durch unser Karma stehen diese vier Dinge bereits fest. Ich glaube, dass jeder, der hier zu unserem Sonntagsfest gekommen ist, schon einmal über den Begriff Karma gehört hat. Und ich nehme einmal an, dass die meisten mit dem Begriff Karma verstehen, dass eben Dinge feststehen. Fast wie ein Schicksal, was bereits feststeht, so steht das Karma fest. Hm? Karma heißt eigentlich so viel wie tun oder handeln. Es gibt ein Gesetz des Karmas, und dieses Gesetz des Karmas besagt, dass jede Aktion, die ich tue, eine bestimmte Reaktion mit sich bringt. Manche von diesen Reaktionen erfahre ich sofort. Zum Beispiel, wenn ich hier von dem Sitz herunterfallen würde, würde die Reaktion sein, dass ich mir vielleicht mein Bein wehtun würde. Das ist eine Reaktion, die ich sofort erfahre auf eine Tätigkeit. Es gibt aber auch Tätigkeiten, die verzögerte Reaktionen mit sich bringen. Also Reaktionen, die ich erst in der Zukunft erfahren werde. Zum Beispiel mache ich, nachdem ich hier im Tempel gewesen bin und viel gesungen habe, ohne Schal nach draußen gehen und mir dann ist ein bisschen kalt und dann kriege ich vielleicht nach 3 Tagen eine Halsinfektion. Ich glaube, was ich bisher gesagt habe über Karma ist gut nachvollziehbar, auch in unserem Erfahrungskreis. Doch diese beiden Dinge, dass wir Karma haben, was bereits sofort eintritt, und Karma, was erst in der Zukunft eintritt, dieses Gesetz findet auch seine Anwendung über verschiedene Leben. Ich mache jetzt etwas tun, was ich erst in einem Leben, was noch kommt, im nächsten Leben ernten will, werde. Und das, was ich jetzt gerade erfahre, beeinflusst sein durch etwas, was ich in einem vorangegangenen Leben getan habe, von dem ich erst jetzt die Reaktion erfahre. Die Vedas sagen, dass es 2 Arten von Karma gibt: Parapta Karma und Aparapta Karma. Parapta Karma ist etwas, was ich jetzt erfahre. Zum Beispiel mache ich in meinem physischen Körper bestimmte Beschwerden haben, oder ich mache abgrundtief hässlich aussehen. Das ist das Karma, was manifestiert ist. Und es gibt Aparapta Karma, das heißt Karma, was erst in der Zukunft eintreten wird, was ich jetzt noch nicht erfahre, aber in der Zukunft erfahren werde. Auch im spirituellen Leben, wenn man zum Beispiel ein Mantra chantet oder spirituelle Übung macht, kann es sein, dass man Karma erfährt, was noch nicht reif geworden ist, was so langsam heranreift und plötzlich dann reif wird. Ich möchte über solches Karma heute sprechen, denn sehr oft kann es sein, dass auf dem spirituellen Weg, genauso wie auf dem materiellen Weg, bestimmte Hindernisse in unseren Weg kommen. Hindernisse, die nichts anderes sind als karmische Reaktionen. Etwas, was ich mal gemacht habe und was jetzt reif geworden ist und von dem ich eine Lektion lernen kann. Als ich im letzten Donnerstag in Govinda war, habe ich eine vedische Geschichte über Karma erzählt, die ich gerne heute noch einmal wiederholen möchte, weil neue Gäste da sind, neues Publikum. Herzlich willkommen, Swagatam. Es gab einmal einen Heiligen, muss man sagen, der Shravan Kumar hieß. Er hatte zwei Eltern, die blind waren und ein bisschen verkrüppelt. Und um seinen Eltern zu helfen, den blinden Eltern, trug er sie in so eine Art Waage, wenn ihr es vorstellen könnt. So ein Stab war auf der Schulter und da hingen so Seile herunter und da waren zwei Körbe drin. Links saß die Mutter und rechts der Vater. Und er ging so mit seinen beiden blinden Eltern durch den Wald und versorgte sie mit Trinkwasser, mit Essen. Und sein Vater sprach mit seiner Mutter so über die Entfernung, über Philosophie. Ein sehr, sehr interessantes und spirituelles Ehepaar war das. Nun, eines Tages begab sich Folgendes. Der Vater sagte zu Shravan Kumar: Oh Shravan Kumar, wir sind sehr durstig, bitte geh an den Fluss und trink Wasser. Und hol Trinkwasser für uns. Shravan Kumar ging mit einem Krug zu dem Fluss hin, um das Wasser zu holen. Seine Eltern hatte er in den Körben abgesetzt. Als er den Krug in das Wasser hineinsenkte, gab es ein gurgelndes Geräusch. Und der Krieger Dasharath hörte das. Dasharath war an diesem Tag auf der Jagd gewesen und er war noch nicht erfolgreich. Als er dann dieses gurgelnde Geräusch hörte, schlussfolgerte er, dass hier ein wildes Tier trank, legte seinen unfehlbaren Pfeil auf die Bogensehne, zog sie an und ohne den Heiligen zu sehen, nur von dem Klang her, zielte er seinen Bogen in die Richtung, dachte, es sei ein wildes Tier, schoss den Pfeil ab. Wie schockiert war, als er den Sterbensruf hörte. Ah, warum hast du das getan? Wer ist es, der es getan hat? Der Dasharath, der Krieger, eilte hin und sah, wie Shravan Kumar gerade in seinem Herzensblut ertrank. Er war schockiert. Er hatte einen Menschen, und nicht nur einen gewöhnlichen Menschen getroffen, sondern einen Heiligen. Und er wusste, das bringt so ein schlechtes Karma. So schlechte Reaktion. Er sagte, es tut mir fürchterlich leid. Ich dachte, du seist ein wildes Tier. Ich habe nur deinen Sound gehört, der ja nicht sehr menschlich klang. Sagte Shravan Kumar, ganz gleich, ich werde jetzt zu dem Ort gehen, den ich, wenn ich ihn einmal erreicht habe, nie wieder verlassen werde. Er sprach davon, dass er in die spirituelle Welt zurückging, in die Welt jenseits von Geburt und Tod. Aber ich möchte dich um eines bitten. Meine beiden Eltern, blind und hilflos wie sie sind, sitzen da in den Körben. Geh zu ihnen hin und bring ihnen Trinkwasser und sorge dich um sie. Dasharath sah, wie der Heilige verstarb vor seinen Augen, schöpfte Wasser und nahm den Heiligen auf seine Arme und ging mit dem Wasser und dem Toten, dem Leichnam, zu den Eltern. Ihr könnt euch kaum vorstellen, wie rührend das jetzt wird. Die Eltern fragten: Shravan Kumar, du bist sicherlich zurückgekommen mit Wasser. Aber Dasharath sagte: Ich bin nicht Shravan Kumar, ich bin der Mörder von Shravan Kumar. Was ist vorgefallen? Fragte der Vater. Und nachdem Dasharath ihm alles erklärt hatte, sagte er: Ich werde nie wieder trinken. Jetzt richte einen Verbrennungshaufen an, tu meinen Sohn dort drauf und dann hilf meiner Frau und mir, den Scheiterhaufen zu besteigen. Und dann wollen wir mit dem Leichnam unseres Sohnes verbrennen und den Ort erreichen, wenn wir ihn einmal erreicht haben, werden wir ihn nie wieder verlassen. Dasharat musste den Eltern folgen und fragte sich, was wird wohl die Reaktion auf diese Tätigkeit sein? Die Reaktion wurde trug irgendwann einmal Frucht. Dasharat bekam später einen Sohn, den tugendhaften Rama, Ramachandra. Und am Tage, als sein Sohn gekrönt werden sollte, musste Dasharat, weil sein Karma reif geworden war, das ist eine lange Geschichte, seinen Sohn in die Verbannung in den Wald schicken. Nachdem er das getan hatte, es war ein bestimmtes politisches Arrangement, wurde er dermaßen traurig, dass er sich von seinem Sohn trennen musste, dass er am gleichen Tag noch starb als Folge auf ein Herzversagen. Das war sein Karma, die karmische Reaktion. Dasharat war ein hochspiritueller Krieger. Die Eltern waren hochspirituell. Der heilige Shravan Kumar war hochspirituell. Wieso, könnte man sagen, gab es in ihrem Leben solche Schicksalsschläge? Die Antwort war, auch ein Heiliger, auch ein spiritueller Mensch, muss sich bewusst sein um das Gesetz des Karmas. Das, was er tut, wird Reaktionen mit sich bringen. Das ist ein Naturgesetz, das Gesetz des Karmas, was nicht etwa blind und ungerecht ist, sondern was uns dazu führen soll, dass wir endlich aufwachen und Verantwortung für unsere eigenen Tätigkeiten nehmen. Uns verantwortlich fühlen für was wir tun und sogar verantwortlich fühlen für das, was wir denken. Denn unsere Gedanken werden auswachsen zu Worten, die wir sprechen und zu Tätigkeiten, die wir tun. Wer das Gesetz des Karmas richtig versteht, wird deswegen anfangen, in seinen Gedanken verantwortlich zu werden. Er wird sich befreien von dem Gedankenballast und dem mentalen Müll wie Angst und Eifersucht und Mut, Böswilligkeit gegenüber anderen. Ein Mensch, der von dem Gesetz von Aktion und Reaktion weiß, wird anfangen, zunächst einmal in seinen Gedanken zu versuchen, verantwortlich zu sein. Letztendlich wird er dazu versuchen zu kommen, dass er allen Menschen von Herzen alles Gute wünschen kann. Es gibt einen Text im Bhagavatam, wo Prahlad Maharaj sagt, möge das ganze Universum von glückbringenden Umständen gesegnet werden. Ja, möge das ganze Universum anfangen mit dem Vorgang des Bhakti-Yogas, des hingebungsvollen Dienstes. Denn dann werden die Menschen aufhören, neidisch aufeinander zu sein und sich Schaden zuzufügen. Gut. Nun, ihr seid jetzt am spirituellen Leben interessiert. Ihr seid vielleicht vage interessiert, sehr stark interessiert. Vielleicht sind hier auch ein paar Neugierige, die gar nicht so sehr am spirituellen Leben interessiert sind, sondern an den seltsamen Hare Krishnas. Muss sein. Doch ich nehme einmal an, dass die meisten von euch schon irgendwie den spirituellen Weg betreten haben, auch wenn sie ganz am Anfang stehen. Und natürlich werdet ihr euch die Frage stellen, wie geht ihr in eurem Leben mit eurem Karma um? Es ist ja ein ziemlich, sagen wir mal, ein intensives Konzept, wenn man weiß, ich habe vorher so viele materielle Tätigkeiten getan und ich werde da, die Reaktionen stehen noch aus sozusagen. Die stehen wie Fremde vor meiner Haustür, die eine nach der anderen reinkommen und ich werde vielleicht böse Überraschungen erleben oder auch gute Überraschungen, je nachdem, ob schlechte oder gute Reaktionen reinkommen. Es gibt in den heiligen Schriften Indiens eine ganz wichtige Unterweisung. Wenn wir spirituellen Fortschritt machen sollen, ist es gut, wenn wir Tätigkeiten ausüben, die ganz langsam sozusagen unser Karma zum Stillstand bringen, sodass wir wirklich frei sind. Wenn immer noch Dinge sozusagen vor unserer Tür stehen, karmische Reaktionen und unsere Zeit, unsere Gesundheit und so weiter in Anspruch nehmen, sind wir niemals in dem Sinne richtig frei. Wir wissen ja nicht, was noch kommt. Es ist fast wie einer, der da sitzt und mal sehen, was so da für mich geplant ist. Deswegen ist der spirituelle Prozess oder das spirituelle Leben ein Leben, wo man langsam anfängt, das karmische Dasein zu unterbrechen. In den Schriften heißt es, dass um unser Herz ein Knoten ist. Ein Gordon-Knoten, also ein großer Knoten mit vielen kleinen Unterknoten. Diese Knoten sind der Karma-Granti, die Karma-Knoten, die uns fässern. Das heißt, die noch ausstehenden Reaktionen, die in unser Haus kommen oder in unser Leben kommen. Und es ist möglich, diesen Knoten zu zerschlagen, zu zerschneiden, durch eine ganz machtvolle spirituelle Übung, die ich euch heute gerne mitgeben möchte in euer Leben. Ich möchte euch aber vorher noch mal sagen, es gab in Gordon, der Stadt Gordon, einen viel verknoteten Knoten, und es gab um diesen Knoten die Legende, dass jeder, der den lösen könnte, der würde der nächste Kaiser von Mesopotamien werden. Gordon war in Mesopotamien. Viele hatten schon ihr Glück versucht und versucht, diesen komplizierten Knoten auseinander zu tüfteln, aber waren nicht recht erfolgreich geworden. Bis eines Tages ein König ankam mit seinem kleinen Sohn, der hieß Alexander. Der König sagte: "Mein lieber Alexander, hier ist der Knoten, tüftel ihn aus." Und Alexander guckte sich den an, nahm sein Schwert raus, hieb auf den Knoten und zerteilte dieses riesen Geknotel in zwei Hälften und löste ihn. Und alles jubelte und sagte: "Du wirst der nächste Kaiser sein." So gibt es auch im spirituellen Leben eine Möglichkeit, diese komplizierten 100 und 1008 kleinen Knoten in unserer verknoteten Psychologie, unser durch den Karma-Knoten verknoteten Dasein zu lösen. Die Schwerthieb-Methode. Und diese Methode besteht darin, dass wir ein ganz bestimmtes Konzept lösen, was uns frei macht, unfrei macht. Dieses Konzept ist das Konzept, was durch das falsche Ego, die falsche Identifikation aufsteht. Jemand, der sein falsches Ego lösen kann, der hat den Karma-Knoten mit einem Schwerthieb zertrennt. Dieses falsche Ego äußert sich in zwei Gedanken. Ich bin, und dann kommen die ganzen Bezeichnungen, ein Mann, eine Frau, ein Intelligenter, ein mittelmäßig Intelligenter, ich bin ein Student, ich bin ein und so weiter. Und die zweite Konzeption ist mein. Das sind meine Interessen, das sind meine Ansichten, das sind meine Besitztümer und so weiter. Wenn es uns gelingt, diesen Knoten, der uns so sehr bindet, zu zerschlagen, haben wir unser Karma auch noch auf das zukünftige Karma ziemlich aufgelöst. Wisst ihr, wie man einen Affen fängt? Das hat was mit dem Thema zu tun. Also ich weiß, diese Frage ist ein bisschen, wieso jetzt, warum schweifst du so ab, junger Mann? Wir wollen sprechen hier über Karma, nicht über Zoologie. Es hat sehr viel miteinander zu tun. Der Affe kann sehr leicht gefangen werden. Man braucht nur einen Kürbis auszuhöhlen und in den Kürbis eine Banane hineinzugeben. Muss natürlich den Kürbis noch ankämpfen. Wenn der Affe dann kommt, steckt er seine Hand durch diese kleine Öffnung hindurch und geht hin zu der Banane, der Banane, und sagt: "Meine Banane." Versuchte die Hand wieder rauszuziehen, aber inzwischen ist die schmale Hand zu einer doch recht ansehnlichen Faust geworden und er kann sie nicht mehr zurückziehen aus dem kleinen Loch. Wenn der Affe jetzt die Vorstellung aufgeben würde, ich bin ein Affe und das ist meine Banane, dann würde er gerettet werden. Könnte er einfach, ja, ich habe damit nichts zu tun, ich lasse das los und hüpft in die Freiheit wieder zurück. Aber solange er das nicht kann, solange er nicht das Ich und Mein aufgeben kann, bleibt er ein Gefangener seiner eigenen Mentalität. Und der Jäger brauchte nur noch zu kommen und der Affe sieht ihm mit schreckgeweiteten Augen ins Gesicht und der Jäger sagt, weil du dein falsches Konzept nicht aufgeben kannst und das ist mein Eigentum, fange ich dich jetzt. Und er fängt ihn und exportiert ihn in den Zürcher Zoo. Ich habe es jetzt ein bisschen modern ausgedrückt, das Beispiel, aber das wird in die Schriften gegeben. Solange wir von diesem großen Gordenknoten umschlossen werden, wo wir in falschen Identifikationen leben, bleiben wir Gefangene. Es gibt eine kleine Anekdote dazu in den Vedas, die ich euch unbedingt erzählen möchte und dann gehe ich philosophisch weiter. Manche Leute sagen, du erzählst so gerne Geschichten und das stimmt besonders am Sonntag. Denn die können sehr schön etwas illustrieren. Ich möchte mit meiner Geschichte zeigen, wie sehr wir gefangen sind durch unser falsches Ego. Es gab einmal einen Künstler, es war ein Bildhauer, der vom Tod besucht wurde. Der Tod sagte ihm, ich werde dich holen nach einem Jahr und 25 Tagen. Bereite dich gut vor. So der Künstler dachte sich, ich werde sterben in einem Jahr und 25 Tagen. Also was mache ich wohl am besten? Und er kam auf die Idee, in Saus und Braus zu leben. 14 Tage, bevor seine Frist ablief, erinnerte er sich an die Nachricht, die er bekommen hatte. Und er dachte sich, was soll ich jetzt machen? Ich habe mein Leben mit so viel sündhaften und egoistischen Tätigkeiten beschäftigt, dass meine nächste Zukunft, mein nächstes Leben bestimmt voll mit schlechten Reaktionen sein wird. Ich werde laufend ins Fettnäpfchen treten. Das wird mein schlechtes Karma sein. Also ich kann auf alle Fälle, ich muss jetzt versuchen, den Tod zu vermeiden. Und er dachte nach, und er dachte nach, und er dachte nach. Und nach einer Stunde hatte er die Idee. Gut. 14 Tage später kam der Tod. Pünktlich auf die Minute. Aber als er in das Künstleratelier trat, sah er 15 Statuen von diesem Künstler, die so lebensecht aussahen, dass er nicht in der Lage war, herauszufinden, wer der Künstler und wer eine Statue war. Er schaute und diese Statuen waren in verschiedenen so Lebenssituationen. Die eine war so, die andere so, die andere mit demütig gesenktem Kopf, die andere mit Lächeln. Sahen alle aus wie der Künstler. Der Künstler stand mitten unter den Statuen. Ich kenne das bestimmt auch in der Schweiz. Es gibt diese Leute, die sich für erstaunlich lange Zeit nicht bewegen. Dass die eingefroren auf der Einkaufsstraße stehen. So war er auch. Nur der Tod. Und dachte, also, ich lasse mich nicht so leicht austricksen. Dachte dann ganz laut. Diese Statuen sind die schlechtesten Statuen, die ich jemals gesehen habe. Noch nie zuvor habe ich so miserable Statuen gesehen. Als der Künstler das hörte, wurde er im falschen Ego getroffen und er sagte, nein, 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 die sind ganz... Oh, Mist. Und der König, der, wie soll ich mich sagen, ausdrücken, der Tod sagte, komm, Möhrchen, komm mit mir. Das ist ein Beispiel, wie das falsche Ego den Künstler gebunden hat. So sagt jeder einzelne von uns, von diesem Knoten des falschen Egos im Herzen besetzt. Dieser Gordon-Knoten. Und solange wir in diesem falschen Bewusstsein leben, wird unser Karma weiter wirken. Werden die Reaktionen auf die Tätigkeiten, die ich in diesem Bewusstsein von ich und mein ausgeführt habe, mich heimsuchen. Der Pfad des Krishna-Bewusstseins oder des spirituellen Lebens ist es, genau hier anzusetzen, diesen Knoten von ich und mein, diese falsche Identität aufzulösen, indem wir die Frage, wer bin ich, stellen. Die Frage, wer bin ich, hat Antworten auf verschiedenen Ebenen. Die erste Ebene ist, wird in den Vedas so ausgedrückt, Aham Brahmasmi, ich bin spirituell. Mein spiritueller Meister hat das so ausgedrückt, in einer Negativform. Er sagte, ich bin nicht der physische Körper, in dem ich gerade bin. Das ist die erste Antwort auf die Frage, wer bin ich? Wenn man weiter Fortschritt macht im spirituellen Leben, hat diese Frage jedoch andere Antworten. Man wird vielleicht langsam anfangen dazu zu kommen, positiv seine Neigungen und seine Fähigkeiten besser einzuschätzen. Wenn man dann weiter und weiter geht, wird man letztendlich dazu kommen, dass man sich selber als eine ganz spezifische spirituelle Seele sieht, die ein ganz spezifischen Wesen hat und eine ganz spezifische, liebevolle Beziehung zu Gott hat. Es hat also verschiedene Ebenen, die Antwort dieser Frage. Zuerst einmal, ich bin nicht der Körper, aber dann ganz positiv meine spirituelle Identität als ewiger Diener Krishnas. Diese spirituelle Identität kann zum Vorschein kommen, wenn wir all das, was sie bedeckt, wegnehmen. Ich möchte euch das Beispiel geben. Ups, habe ich schon freigegeben, das Beispiel. Hier in diesen Kleidern, oder unter diesen Kleidern ist etwas ganz Bestimmtes, was ihr hoffentlich noch nicht gesehen habt. Wenn ich dann diese Kleidung wegnehme, die das, was ich hier habe, bedeckt, kommt das, was darunter bedeckt ist, klar zum Vorschein. So ist es auch mit der Identität. Wir sind im Augenblick von falschen Vorstellungen von ich und mein völlig bedeckt. Doch durch einen spirituellen Vorgang ist es möglich, diese Bedeckung langsam wegzubringen, sodass das Ursprüngliche zum Vorschein kommt, das wirkliche Wesen, die wirkliche Natur. Wir machen das beim Chanten von Hare Krishna, indem wir den heiligen Namen Gottes ausrufen und chanten und erfahren, wie dieser Name so eine Kraft hat, dass er all die Bedeckung, all das Falsche wegnimmt. Doch das Chanten oder das Singen der heiligen Namen Gottes sollte mit einer bestimmten inneren Haltung geschehen. Jemand, der mit großer materieller Zufriedenheit chantet oder das wie so ein Ritual ansieht, wird nicht so schnell die Wirksamkeit erfahren. Er wird nicht so schnell erfahren, wie die Bedeckung über seine eigene spirituelle Persönlichkeit weggehen. Es werden drei Beispiele gegeben in den Heiligen Schriften, wie man chanten sollte, die eine gewisse Intensität wiedergeben. Das heißt, genauso wie die Mutter nach ihrem Kind ruft, was sie verloren hat, so sollte derjenige, der meditiert, von der Seele her nach Krishna rufen. Nicht? Wenn, wir haben hier eine Mutter da, die hat ein Kind, Rasikananda. Wir fangen nicht da, der Rasikananda ist immer so auf der Toilette vor. Stell dir vor, die Mutter verliert ihren kleinen Rasika. Dann ruft die Mutter ganz laut, Rasika, Rasika. So sollen wir chanten. Wir sollen nicht gleichgültig Hare Krishna chanten, oh, Krishna, Krishna, oder ich singe mal bei den Hare Krishnas mit oder so. Wir sollten wirklich verstehen, ich bin ein Teil Gottes, ich bin spirituell, ich habe eine spirituelle Identität. Ich habe das aber im Augenblick verloren, dieses Verständnis. Und wenn wir so intensiv chanten, kommt es bald zu einer Wirkung. Das andere Beispiel ist das Beispiel vom Chakravarta-Vogel. Der Chandravaka-Vogel ist ein bestimmter Vogel, der in Indien lebt und das ganze Jahr so ohne Wasser auskommt. Denn der Chatravaka-Vogel hat irgendwie die Besonderheit, dass er nur Wasser trinken wird, was von einer frischen Monsunwolke kommt. Der wartet also und ist ziemlich trocken und wartet nur auf die, wie soll ich mich ausdrücken, auf diese Monsunwolke, die da kommt. Alles andere ist ihm gleichgültig. Und wenn die Monsunwolke kommt, dann geht er dahin in die Monsunwolke hinein, und selbst wenn es blitzt und donnert, das macht dem Vogel nichts aus. Er ruft, Jalde, 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 gib mir Wasser, gib mir Wasser. Er ist so begierig und trinkt dann von der Wolke selber, wie ein Kalb von der Mutter trinkt. Er ist ganz begierig nach diesem Wasser und will nichts anderes. So sollte auch jemand, der anfängt zu meditieren über den Hare Krishna Mantra, beim Chanten in der inneren Haltung sein. Ich will nur dich, Krishna. Ich will nur dich, Krishna. Und dann kommt es zu einer Offenbarung Krishna. Ein anderes Beispiel ist, das sind interessante Beispiele, die ja das gleiche ausdrücken wie war diese Chatter. Ein anderer Vogel, ich habe jetzt den Namen vergessen. Dieser Vogel, so heißt es in der biologischen Romantik, hat einen Fluch. Er darf seine Geliebte nicht treffen. Diese Vögel, er darf seine Geliebte nicht in der Nacht treffen, aber er möchte sie in der Nacht treffen. Und er ist jetzt getrennt von seiner Geliebten in der Nacht, und die ganze Nacht hindurch kann er nicht schlafen und ruft immer Kuhu, Kuhu nach der Geliebten. Und so sollte auch der den Hare Krishna Mantra chantet, sehr intensiv nach Krishna rufen. Gut, das waren ein paar Beispiele aus der indischen Denksart. Ich möchte es gerne übersetzen für euch in das Schweizerdeutsch. Schweizerdeutsch kann ich nicht, aber in die schweizerische Denkensart oder europäische Denkensart. Es ist ganz wichtig, wenn wir spirituelles Leben praktizieren, dass wir ein bisschen intensiv werden. Und das heißt, dass wir verstehen, ich lebe im Augenblick völlig bedeckt von der täuschenden Energie. Ich habe ein falsches Verständnis von dem, was ich bin. Und ich trage im Augenblick oder ich erlebe im Augenblick nur mein Karma. Die Reaktion auf Tätigkeiten, die ich getan habe. Und ich schaffe neues Karma. Ich möchte das nicht mehr. Ich möchte loslassen. Ich möchte nicht mehr gefangen sein durch mein Karma. Ich will den Pfad des spirituellen Lebens ernsthaft anfangen. Ein Mensch, der diesen Wunsch hat, ruft aus nach Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ja, viel intensiver, aber so ähnlich. Und auf diese Art und Weise kann er sich sehr schnell trennen von diesen falschen Vorstellungen des materiellen Daseins. Es gibt einen Vers, der den weniger Bürgerlichen unter euch sehr gefallen wird. Also dieser Vers sagt aus, ich werde große Freude darin finden, die heiligen Namen Gottes zu singen. Lass die geschwätzige Öffentlichkeit sagen, was immer sie will über mich. Das ist mir in diesem Fall gleichgültig. Mit großer Freude werde ich den berauschenden Trank der Liebe zu Gott trinken, indem ich die heiligen Namen des Herrn singe. Haribo. Ich glaube, an diesem Text können wir ganz gut heraushören, wie intensiv ein spirituelles Leben geführt werden soll. Nicht mehr abhängig von der öffentlichen Meinung, sondern sehr persönlich und sehr privat, wo man sich dem höchsten Herrn hingibt. Dann ist es sehr leicht möglich, die falschen Vorstellungen von ich und mein, diese in Illusion eingepackte Identität aufzugeben und sehr schnell zu erleben, wie das Karma zum Stillstand kommt. Weil die Grundlage, nämlich der Unwissenheit, entzogen ist. Auch ein spiritueller Mensch, und damit möchte ich enden, wird erleben, wie noch die Restspuren seines Karmas kommen. Aber wenn er das erlebt, wird er anders reagieren als ein Materialist. Der Spiritualist wird sehen, das, was jetzt gekommen ist, ist eine Lektion für mich, aus der ich etwas lernen kann, sodass ich unbehindert weitergehen kann. Der Materialist wird durch die karmischen Reaktionen zum Teil runtergeworfen und kann es nicht verstehen, was da geschehen ist. Aber der Spiritualist weiß, Krishna hat die karmische Reaktion für mich reduziert, weil ich anfange, mein falsches Ego aufzugeben. Und ich kann von diesen Reaktionen etwas lernen für mich auf den spirituellen Weg. Gut, Hare Krishna, damit bin ich ans Ende gekommen. Ich wollte euch gerne heute ein Schwert geben, mit dem ihr den Gordenknoten eures materiellen Daseins lösen könnt. Dieses Schwert ist ein Vorgang, durch das man das falsche Ego aufschneiden kann, was uns bindet ans materielle Dasein. Und dieses Schwert besteht darin, dass man den Hare Krishna Mantra chantet. Dieser Mantra hat diese unglaubliche Kraft, aber nur dann, wenn wir ihn mit Intensität chanten, nicht wenn wir ihn in einer Zuschauersportsart chanten. Hare Krishna. Habt ihr irgendwelche Fragen zu diesen Themen? Sind ja ganz schön intensiv. Ja, wie kann man
das falsche Ego zuerst kennen, bevor man es aktiv aufnimmt?
Ja. Shri Kama stellt eine sehr wichtige Frage. Müssen wir das falsche Ego zuerst kennen, bevor wir es aufgeben? Wie können wir etwas aufgeben, was wir gar nicht kennen, zum Beispiel? Du musst von zwei Seiten aus kommen. Es ist sehr gut, wenn der Spiritualist weiß, wo es bei ihm hakt. Um es mal ganz deutlich zu sagen. Wenn man immer wieder übersieht, was man für Hindernisse in sich mit sich trägt, macht man sich selber etwas vormachen am Ende. Es ist aber auch gleichzeitig wichtig, dass man nicht versucht, befreit zu werden, indem man den Schatten analysiert. Dieser Vorgang funktioniert nicht. Man muss Licht in den Schatten hineinbringen. Also beides ist wichtig. Wir müssen verstehen, wie wir handeln und was vielleicht noch Hindernisse sind, sodass wir das Licht auch dahin richten können. Aber letztendlich brauchen wir, um den Schatten zu lösen, spirituelles Licht. Ich muss selber sagen, dass ich mich in meinem Leben, bevor ich Mönch wurde, sehr für die Psychologie interessiert hatte. Ich muss sagen, ich hatte nicht so viel Zeit, 2 Jahre, in denen ich das praktizierte. Ich war sehr begeistert damals von Jung, also sehr begeistert und habe immer davon geträumt, einmal in die Schweiz zu fahren, wo Jung geboren worden ist. Das ist jetzt in Erfüllung gegangen. Aber aus spiritueller Sicht müssen wir zu der Schlussfolgerung kommen, wenn wir einmal nur unsere Psychologie analysieren, kann es vorkommen, dass wir völlig paralysiert dastehen und einfach nicht mehr. Wir müssen Licht in den Schatten hineinwerfen. Ich möchte euch gerne eine kleine Geschichte, die zu meinen Lieblingsgeschichten über die Psychologie gehört, erzählen. Es gab einmal einen Tausendfüßler. Und dieser Tausendfüßler war ein fantastischer Tänzer. Jeden Abend tanzte er auf der Lichtung und die Tiere im Wald fanden sich ein. Sogar Raubtiere wie Leoparden und Wildkatzen. Denn er tanzte wirklich gut. Jeder mochte das. Außer eine Kröte, die hässlich war und untalentiert zum Tanzen. Und die Kröte dachte sich, wie kann ich diesen Tausendfüßler behindern, dass er nicht mehr tanzen kann. Und irgendwann hatte sie den teuflischen, aber guten Plan aus ihrer Sicht. Sie schrieb ihm einen Brief. Lieber Tausendfüßler, auch ich gehöre zu Ihren Fans. Ich habe eine Frage. Wenn Sie tanzen, fangen Sie mit dem 1000. Fuß an oder mit dem 1. Fuß. Fangen Sie mal in der Mitte an von Ihren vielfachen Füßen oder mehr am Ende. Geht es links oder rechts los? Für Ihre Antwort bin ich Ihnen dankbar. In Hochachtung und Wertschätzung, Ihre Kröte. So, also der Tausendfüßler empfing diesen Brief und er dachte, interessante Frage, aber die kann ich jetzt nicht beantworten. Als er dann abends anfing zu tanzen, dachte er sich, jetzt werde ich mal aufpassen, fange ich beim 1. an oder beim hintersten Fuß oder mehr in der Mitte oder mehr seitlich? Und als er so analysierte, konnte er nicht mehr tanzen. Das nennt man Paralyse durch Analyse. Wenn wir zu sehr mit unseren Schattenseiten beschäftigt sind, und dann mag es sein, dass wir uns niemals fortbewegen. Wenn wir uns aber fortbewegen, ohne uns um unsere Schattenseiten zu kümmern, mag es sein, dass wir immer stolpern. Deswegen ist es gut, eine Kombination von beiden zu wählen. Eine große Ehrlichkeit, mit der man nicht Angst hat, auch seine Schatten zu erkennen, aber eine ehrliche Bemühung auf dem spirituellen Weg, durch die man Licht in den Schatten hineinlenkt und ihn so auflöst. Hare Krishna. Ja, bitte.
Ein großes Problem, und zwar die Theorie, die haben wir angerissen, das finde ich sehr gut, aber es gibt keine Lösung, die Antwort fehlt.
Ja, ich will die Antwort gerne nochmal wiederholen.
Ich habe sie gehört, aber es war keine Antwort.
Die Antwort ist, wenn wir mit großer Intensität in unser Leben Krishna hineinbringen, so werden wir unser Karma lösen. In den Heiligen Schriften wird erwähnt, dass der Heilige Name eine unglaubliche Kraft hat, weil er Krishna selber ist. Und das heißt, wenn man ihn richtig chantet, richtig über ihn meditiert, kommt der Heilige Name wie die Sonne, die die Dunkelheit vertreibt, oder wie ein starker Wind, der eine Wolkenformation wegbläst. Das ist die Antwort unserer Tradition.
Das hört sich sehr gut an, aber die Antwort ist immer noch nicht gegeben.
Hare Krishna. Es kommt darauf an, Antworten, das ist ein guter Punkt, brauchen immer einen Empfänger. Wenn du empfangen.
Ja. Also hier ist Anna. Ich wäre gerne bereit, um ein paar Anfragen zu beantworten. Also ich bin selbst ein Medium und ich kann Fragen sofort vermitteln, Antworten vermitteln. Ich kann sie auch nicht also begeben, das ist ganz klar. Aber ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch einen Empfänger hat, um Intelligenz empfangen zu können. Krishna ist die Intelligenz, er ist die Liebe selbst. Und er kann es sofort von der Universalität in die Relativität übersetzen. Vorausgesetzt natürlich, dass man diesen Worte kleiden kann. Das ist mein Beruf.
Ja.
Also wenn ich mir irgendwie helfen kann,
sehr gerne. Ja, ja, ja. Ja, haben wir. Danke. Haben wir sonst noch Fragen? Oder? Ja, bitte. Sie möchten Vertrauen entwickeln?
Ohne Vertrauen.
Ja. Es geht um Vertrauen, aber ich habe nicht genau verstanden.
Alle Schwierigkeiten ohne Vertrauen können wir sie gar nicht lösen.
Ach so, ja, hier ist ein Kommentar. Wir brauchen Vertrauen, um Schwierigkeiten zu lösen. Ja.
Vertrauen und Liebe.
Und Liebe, stimmt. Stimmt.
Und dann löst sich vieles von alleine.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Danke.
Am Anfang des spirituellen Lebens ist Vertrauen da. Und das ist interessant vielleicht für euch, zum Schluss noch zu hören, dieses Vertrauen kommt auf zweierlei Weise zustande. Das eine ist, dass man im vergangenen Leben schon spirituelle Erfahrung gehabt hat und dann einfach anfängt, in diesem Leben auf diesen Erfahrungen aufzubauen. Man hat dieses Vertrauen aus vergangenen Leben. Das zweite, die zweite Art des Vertrauens kommt, wenn man mit geweihten Krishnas Gemeinschaft hat und durch diese Gemeinschaft oder in dieser Gemeinschaft merkt, das funktioniert, das probiere ich auch mal. Das ist die zweite Art des Vertrauens. Ich merke jetzt, dass wir 16:45 haben. Das heißt, die Essenszeit ist schon überschritten. Nachher können wir ja persönlich besprechen. Sorry. Wir sollten jetzt hier unseren Vortrag beenden und wir haben dort die Töpfe für euch schon aufgerichtet und dann möchte ich euch ein fröhliches Mittags- und ein fröhliches Sonntagsfestmahl wünschen. Alles Gute und Hare Krishna!